Guten Namen, also ich bin der Roland Gilmeier. Ich bin gebürtiger Österreicher und auch wenn es nicht stimmt, dass jeder Österreicher mit Skiern geboren wird, hatte ich sozusagen das gute Karma, dass an Weihnachten bei meinem 5. Lebensjahr ein paar Skier unter dem Christbaum dann lagen und so. Und das waren dann so meine ersten Erfahrungen anhand meiner Mutter und dann mit Freunden. Das war so mein erster Einstieg und eigentlich ist Skifahren so meine, ja, wenn man so will, meine Lieblingssportart gewesen. Ich habe dann in meiner früheren Jugend, ja, du hast ja von der späten Jugend, früheren Jugend, ich habe in Frankfurt dann Sport studiert, für Lehramt, Sport und Englisch. Und das war von 1975 bis 82 und das ist eine Zeit gewesen, wo ganz viel experimentiert, ausprobiert wurde und dadurch, dass Skifahren sozusagen so mein Lieblingssport war, ich habe dann da auch die Prüfung, Schwerpunktfach gemacht, haben wir vom Hessischen Skiverband die Skilehrerprüfung gemacht, ist viel experimentiert worden. Es gab damals ein Buch von Tim Gerber und Kriegel heißt er mit Nachnamen, Inner Skiing. Das war sozusagen damals so ein bisschen für uns, die sich dann mit dem Skifahren beschäftigt haben, so eine ganz interessante Literatur, ein interessantes Buch, weil die einen ganz anderen Ansatz hatten. Ich habe dann im Januar 83 zum ersten Mal die Felsenkreismethode kennengelernt. Es war ein Workshop in Frankfurt, den die Garrett Newell, ich weiß nicht, ob jemand von euch sie kennt, gemacht. Es waren so drei Abende. Irgendwie an dem zweiten Abend lag da meine Bewegung und dann schoss es mir so durch meinen Kopf. Das ist eine Sache, die sich hervorragend mit Skifahren verbinden lässt. Und ich muss sagen, also an diesen drei Abenden mit Felsenkreis, ich habe mehr über menschliche Bewegung kennengelernt und erfahren als mein Sportstudium über. Ja, es ist also ein völliger Ansatz. Ich bin dann zu Garrett gegangen und sage, hier, ich habe Sport studiert, bin auch Skilehrer an der Uni, Ausbilder und ich habe so die Idee, das lässt sich hervorragend miteinander verbinden. Und das sagte mir Garrett, ein amerikanischer Kollege, Name fällt mir jetzt im Moment nicht ein, der lebt auch nicht mehr, der hat so ein kleines Büchlein geschrieben, The Aware Skier. Und sie sagt, sie schickt mir mal Kopie zu, das hat sie dann auch gemacht. Und da waren so verschiedene Felsenkreislektionen drin bezüglich des Skifahrens. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, das Ganze in Deutsch zu übersetzen, um das irgendwie also noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Und das waren dann so die ersten Ansätze bei mir, die Idee, diese Felsenkreismethode, diese Art ins Skifahren reinzubringen. Jetzt hatte ich das große Glück, durch Ausbilder an der Uni, die Studenten waren Versuchskaninchen, ohne dass sie was davon wussten. Jetzt mal eine Frage, gibt es jemanden, der von euch Erfahrung mit Skifahren hat? Wow. Ja, lang her, aber trotzdem. Ja. Und bei einem dieser Kurse, da gibt es bei mir so ein Schlüsselerlebnis. Und zwar die Studenten, die bei mir in der Gruppe waren, die hatten irgendeine Aufgabe und ich beobachtete einen Skikurs, also einen herkömmlichen Skikurs, österreichische Skilehrer, es war in Obertauern. Und die mussten eine Übung machen, der ist das kurz vorgefahren, hat dann angehalten und wie es vielleicht so kennt, hat dann einen Stock gehoben und dann musste der Nächste und musste also dann vorfahren. Und dann brüllte der Skilehrer ganz vielen Leuten irgendwie immer zu, wenn sie musst in die Knie gehen, du musst in die Knie gehen. Und ich habe dann beobachtet und gesehen, mit dieser verbalen Anweisung, du musst in die Knie gehen, was also die Schüler, also die Erwachsenen da in der Schule, was die gemacht haben. Und da gab es dann, also jetzt so ohne Ski kann man es gar nicht machen, weil wird umfallen, die Topfallstellung, ja, also wenn man halt auf der, also alle möglichen Sachen. Und ich habe dann gesehen, dass vielleicht in dieser Gruppe waren 14, 15 Leute, vielleicht zwei oder drei in der Lage waren, vielleicht hatten sie auch schon ein bisschen Erfahrung, diese verbale Anweisung, du musst in die Knie gehen, so umzusetzen, wie es sinnvoll ist, für Skifahren in die Knie zu gehen. Ja, wir kommen dann später nochmal drauf. Und es war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil mir dann klar geworden ist, wenn diese Menschen beim Skifahren nicht wirklich eine eigene Erfahrung machen, also hingeführt werden, die Erfahrung zu machen, was es beim Skilaufen bedeutet, in die Knie zu gehen, dann machen die alles Mögliche, was also überhaupt nicht förderlich ist fürs Skifahren. Und war dann so, dass ich habe bis 84 dann an der Uni, war ich als Ausbilder tätig, ich habe 82 mein Examen gemacht. Und da ist dann so die Idee entstanden, eigene Kurse anzubieten. Das habe ich dann ab 85 gemacht, 2 Jahre alleine. Und seit 87 mache ich das zusammen mit einem Freund, mit dem ich die Schulbank gedrückt habe. Wir haben zusammen Sport studiert. Er ist jetzt kein ausgebildeter Felsenkreislehrer, aber finde also ein sehr guter Skilehrer, der diese ganze Idee der Felsenkreismethode gut aufgegriffen hat. Und wir das dann seitdem zusammen machen. Wir haben ein paar Jahre Alpin, also nur Alpin gemacht. Und irgendwann sind wir dann halt auch drauf gekommen, Langlauf, haben eine Zeit lang Verbindungen gemacht, also Langlauf und Alpin. Und jetzt haben wir es getrennt, weil es zerreißt uns dann doch ein bisschen, weil man hat dann Anfänger sowohl oder gute Leute in einem Bereich und im anderen. Und das war uns ein bisschen viel. Und so haben wir das jetzt getrennt. Was ich jetzt gerne machen möchte, ich möchte beginnen, dazu müssen wir dann die Folgen zu machen. Ich habe ein kleines Filmchen, ungefähr 7 Minuten. Kann jeder, der Lust hat, zu Hause auf YouTube SkiAware eingeben, kann sich auch nochmal das Filmchen anschauen. Weil da sind so ein paar ganz wichtige Punkte drin. Zum einen gibt es euch eine Möglichkeit, mal zu sehen, wie das sozusagen in vitro live während des Kurses aussieht. Und gibt dann nochmal die Möglichkeit, auch dann hier mit ein paar kleinen Übungen und noch ein paar Informationen was dazu zu sagen. Einverstanden? Dann wir zeigen mir kurz die Vorhänge zumachen. Also der Film ist sozusagen selbsterklärend, ist ein bisschen mit Musik und ein paar Ausschnitte aus dem Interview. Also nur kurz vielleicht zu dem Film, die Ideen schon ein guter Freund von mir, mit dem ich auch zusammen wohne im Haus, der also so Filmen macht, und da ist die Idee entstanden, so einen kleinen Zusammenschnitt machen von dem, was wir machen, also um einfach dadurch, dass wir es ins Netz stellen, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen ins Bild zu setzen. Ja, weil Frank hat es ja vorhin erklärt, es ist manchmal so schwierig, mit Worten auch zu erklären, worum es bei der Felsenkreismethode geht. Und da helfen dann Bilder ein bisschen, das zu verstehen. Ja, also in dem Film werden wir so ein paar Punkte angesprochen. Diejenigen von euch, die schon auch früher Skifahren gelernt haben, es war ja ganz lange, wurde Skifahren unterrichtet nach der Beinspieltechnik des Professor Kruckenhausers von St. Christoph am Arlberg. Was hieß das über ganz viele Jahre, wird es ja sogar sagen Jahrzehnte, Menschen gequält wurden, kennt ihr das Wedeln? Füße, Knie, alles ganz eng zusammen, und dann versuchte man in Anführungszeichen, also sehr schön, das war also ein Schönheitsideal. Zu der Zeit, wo ich dann an der Uni als Skilehrer tätig war, vom Lehrplan des Deutschen Skiverbandes, gab es ungefähr 28 verschiedene Möglichkeiten, wie man um die Kurve kommt. Also da war jetzt nicht nur mehr das Wedeln, ganz verschiedene Techniken. Was für uns ganz interessant war, war, dass die eigentlich wichtige, also für uns aus unserer Sicht wichtige Phase des Skifahrens, die Aussteuern genannt wird. Das heißt, das ist der Teil, wenn ich so um die Kurve fahre, indem sich darüber entscheidet, ob ich mein Fahren kontrolliere, meine Geschwindigkeit kontrolliere nicht. Und da ist also überhaupt kein Wert drauf gelegt worden. Und es ist so, dass dieses Wedeln, wenn ich also drauf getrimmt werde, die Füße ganz eng zusammenhalten, heißt, dass meine Sprung-, Knie- und Hüftgelenke nicht in einer Linie sind. Jetzt kommt mal für einen Moment zum Stehen. Und das ist etwas zum Beispiel, was wir dann auch in so eintunen, was am Anfang von unserem Kurs ist. Jetzt bringt mal eure Füße ganz eng, Knie ganz eng zusammen. Ja? Und es ist so, dass es einfach beim Skifahren gewisse physikalischen Gesetzmäßigkeiten, dadurch, dass mehr an einem Hang ist, ist es so, dass ein Ski immer ein bisschen vorne ist. Ja? Also bringt einen Fuß ein kleines bisschen nach vorne, sodass ihr das eine Knie so ein bisschen so hinten in die Kniekehle rein. Das war damals, da wurde man wirklich drauf hingetrimmt. Jetzt bleibt mal so stehen und jetzt versucht mal ein bisschen euer Becken zu bewegen. Füße ruhig noch enger, das ruhig noch kruckenhauserischer. Ja? Und dann wechselt mal, bringt das andere Knie nach vorne und jetzt beobachtet mal, ja, welchen Bewegungsspielraum ihr im Becken habt. Hüften. Man merkt, es ist herzlich wenig. Ja? Und jetzt probiert mal ein bisschen aus. Schließt mal vielleicht die Augen, ist vielleicht ganz gut. Probiert mal verschiedene Abstände eurer Füße zueinander und bewegt mal euer Becken. Ihr könnt so Bauchtanzbewegung machen, was auch immer, seid ihr frei. Die Idee ist jetzt, dass ihr selber mal ausprobiert, bei welchem Abstand der Füße zueinander, ja, und da viele von euch ja schon mal Ski gefahren sind, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt da jetzt noch die Skier, die Latten unter den Füßen, das heißt also, dass die Füße auch parallel sind. Ja, wenn ihr euch das jetzt so nochmal vorstellt, in welchem Abstand könnt ihr spüren, ja, sind eure Hüftgelenke und damit das Becken und die Beine am beweglichsten. Ja, ihr könnt auch einen Fuß mit einem Ski ein bisschen weiter nach vorne machen, ausprobieren. Ja. Okay. Und wenn ihr so das Gefühl habt, ich will das nicht zu lang machen, weil es gibt ja noch ein paar andere Punkte, dann nimmt mal, ja, guckt mal nach unten so den Abstand eurer Füße und werft auch mal, sofern es die Stühle erlauben, mal einen Blick zu anderen, wie der Abstand der Füße der anderen zueinander ist. Was fällt euch auf? Niemand hat die Füße zusammen und das Interessante ist, wenn man genau, es gibt minimale Abweichungen, aber dass der Abstand ungefähr gleich ist. Also es gibt keine großen Schulden, also es ist keiner da, der so da steht oder die Knie ganz eng zusammen hat. Ja? Und das Interessante ist, dass von dieser Wahrnehmung, wo das Becken, die Hüftgelenke sich am leichten bewegen, wenn man dann nach unten schaut, man kann das zum Beispiel bei Skiern wunderbar machen, man steckt den Skistock so in die Bindung rein, guckt, dass es senkrecht ist, dann kann man sehen, dass unten das Sprunggelenk, die Mitte des Sprunggelenks sich genau über den Hüftgelenken befindet, die ja nicht außen sind, wie wir alle wissen, sondern ungefähr so eine Handbreit drin. Das heißt, dass dann die Kraftübertragung, die muss über das Skelett gehen. Also die Muskeln, kennt ihr ja alle, die sind dazu da, ja, sozusagen die Bewegung auszuführen, die Knochen in verschiedenen Winkeln zueinander und gegeneinander und sonst irgendwie zu bewegen. Aber dass die Kraftübertragung über das Skelett geht. Ja, das setzt euch wieder einen Moment hin. Also das sind so Sachen, die wir am Anfang machen. Wir nennen das Eintunen. Und es ist so, das Interessante ist, dass wir legen sehr viel Wert auf die Wahrnehmung in den Fußsohlen. Weil die Fußsohlen ist der Teil unseres Körpers, der die Information in den Ski, also über den Schuh, in den Ski überträgt. Und gleichzeitig sind unsere Fußsohlen ein Sensorium, mit der wir manchmal gar nicht bewusst oder sehr oft nicht bewusst den Untergrund, die Beschaffenheit des Schnees spüren und wahrnehmen können. Und darüber hinaus, dass wir auch mit den Fußsohlen wahrnehmen können, so quasi die Skier, wie sie sich auf der Piste finden. Deswegen legen wir da viel Wert drauf. Jetzt habt ihr am Anfang von dem Film stand in wo ist das 5-Mark-Stück? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Bei einem Training in Heidelberg hat Jeff Heller, den vielleicht einige von euch kennen, den Trainer, mal erzählt, dass er in der Schweiz mal mit einer Schweizer Rennläuferin, Abfahrtsläuferin, Rennläuferin gearbeitet hat. Und die hat ihm erzählt, die haben also so Versuche gemacht, die haben in den Skischuhen so eine drucksensorische Platte ist da reingelegt worden, weil die Wissenschaftler wissen wollten, wenn also so eine Rennläuferin oder Rennläufer mit 120 Stundenkilometern die Pisten runterfährt, wie da die Gewichtsverteilung im Fuß ist. Und die waren dann sehr erstaunt, hat sie erzählt, dass die festgestellt haben, dass diese Hauptbelastung ungefähr die Größe von einem 5 Franken, ja, in Schweiz ist das Franken, Stück waren, und dass dieser Bereich sich kurz vor der Ferse befindet. Und wenn man sich die Anatomie eines Menschen mal anschaut, ist es genau der Bereich, wo Schien- und Wadenbein, die Gabel von dem Sprunggelenk, dann nach unten geht. Kann man auch in guten Anatomiebüchern dann sehen, dass von da aus die Druckverteilung über den ganzen Fuß geht. Und diese Übung, die wir dann machen, wo ist das 5-Mark-Stück, also das die Teilnehmer sich dann vorstellen sollen, und ihr könnt es jetzt mal gerade auch wieder im Stehen mal selber kurz ausprobieren. Jetzt stellt euch mal vor, unter euren Füßen ist ein 5-Mark-Stück und ihr schiebt dieses imaginäre 5-Mark-Stück mal nach hinten, so an den hinteren Rand der Ferse, und beobachtet mal dabei, was sich verändert im Kontakt der Füße auf dem Boden mit eurem ganzen Körper. Wenn ihr euch vorstellt, aha, da sind die 5-Mark-Stück, da habe ich mein Gewicht. Dann schiebt diese beiden 5-Mark-Stücke nach vorne vom großen Onkel, also vom des Großzehen Grundgelenk, beide nach vorne, dass da mehr Gewicht ist, und beobachtet mal, was das in euren Beinen, auch in der ganzen Lage des Körpers im Raum. Oder könnt ihr dann zu den kleinen Zehen nach außen schieben, also gibt's, kann man ein bisschen mitspielen. Und dann stellt euch vor, und das ist jetzt, wenn man nicht in Skischuhen ist, ist es nicht so einfach, weil dieser Bereich so am Ende des Gewölbes, kurz vor der Ferse, da hat der Fuß eigentlich nicht so wirklich Kontakt mit dem Boden. Aber wenn ihr euch vorstellt, ja, ihr schiebt die beiden 5-Mark-Stücke in diesen Bereich und stellt euch vor, dass euer Gewicht durch das Skelett, durch eure Knochen in diesen Bereich, in den Boden reingeht, dann nehmt mal wahr, wie sich die Fläche, mit der eure Füße jetzt in den Schuhen stehen, sich anfühlt. Ja, und wie euer Stehgefühl ist. Ja, und ihr könnt gerne nochmal ein bisschen probieren, einige Mal werden nochmal vielleicht hinten an die Ferse. Ja, und nur die Idee, dieses imaginäre 5-Mark-Stück ein bisschen zu verschieben, werdet merken, da tauchen in bestimmten Teilen Spannungen auf, dann müssen Muskeln halten. Ja, wie auch immer. Ihr seid ja mit diesen Sachen vertraut. Ja? Okay. Und als Chef, ihr könnt euch dann gerne wieder setzen, und als Chef das erzählte, klickte es bei mir und habe gesagt, das ist eine wunderbare Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und das Erstaunliche ist, dass wenn die Teilnehmer das für sich rausfinden, das gelingt nicht sofort, ja, dass die entdecken, dass sie viel länger ohne Anstrengung Skifahren können. Weil nämlich dann wirklich das Skelett, die Knochen, ja, sozusagen den Impuls, Druck machen, und die Muskeln nur noch dafür da sind, die Bewegung zu steuern. Ja, und also das Interessante ist, die Menschen, die zu uns kommen, das sind ja keine Profi-Skifahrer, das sind viele die einen Unfall hatten, wieder einsteigen möchten, ja, dann kommen oder es nochmal probieren. Oder solche, ja, sagen, ja, macht mir Spaß, aber irgendwie ist alles also so anstrengend. Und die sehr oft ja auch nicht trainieren, ja, also im Gegensatz zu deinem Freund und Mitstreiter im Langlauf, ja, es sind ja die wenigsten. Und die dann plötzlich feststellen, nur durch diese Veränderung, dass sie viel längere Strecken fahren können, also ohne zu ermüden oder ohne dann, ihr kennt es ja vielleicht, dass dann die Oberschenkel anfangen, dann heiß zu werden und zu verkrampfen. Ja, ja, ja. Also so genau bin ich jetzt anatomisch. Ja, also Talus. Ja, also es ist dieser Bereich und also wichtig ist halt, dass es genau, wenn man eine Linie zieht, das lassen wir dann Teilnehmer auch machen, gerade abends, dass sie mal mit ihren beiden Fingern angehen und die kommen dann genau dort, genau dorthin. Und da ist es anscheinend so anatomisch, dass sich wirklich diese Kräfteverhältnis dann über den ganzen Fuß ausbreitet. Also wisst ihr, mein Skifahren ist ja eine sehr dynamische Sportart, hat viel mit Geschwindigkeit zu tun, sonst kommt man ja nicht vorwärts. Und der Hang, das ist nicht eine Ebene, sondern das ist relativ steil. Ja, also für jemanden ist sowas schon ziemlich steil, für einen anderen ist es erst so oder für den dritten so. Und das ist mit Angst verbunden. Und das Interessante ist, dass wir oder ich da auch so entdeckt habe, dass dieses Gefühl von Angst auftritt, wenn ich merke, ich habe keine Kontrolle über diese beiden Bretter. Wenn diese beiden Dinger da unten was anderes machen, als ich eigentlich will. Aber dann zeigt sich, dass die meisten ja gar nicht wirklich wissen, was sie wollen oder was sie also machen müssen. Und was sehr oft dazu führt, also wenn ihr wüsstet, was Menschen in Skischuhen mit ihren Füßen für ihre Dinge anstellen, ja, ist verrückt, ja, also dass ganz viele anfangen, die Zehen zu krallen, ja, in der Hoffnung und in diesem Gefühl, wenn ich die Zehen kralle, habe ich mehr Halt. Aber Fakt ist, es passiert genau das Gegenteil, ich verringere dadurch meine Fläche. Ja. Und durch diese verschiedenen Übungen, die wir machen, geht es halt darum, wie es ja Frank vorhin auch so schön gesagt hat, dass die Teilnehmer beginnen langsam mitzukriegen, was sie machen müssen. Es ist beim Skifahren so, dass wir für unseren eigentlich normalen täglichen Bewegungsablauf in anderen Sparten sehr widersinnige Dinge machen müssen, weil wir haben beim Skifahren ganz viel auch mit Physik zu tun. Das hat mit Fliehkraft zu tun durch die Geschwindigkeit, hat mit Schwerkraft zu tun. Und es ist jetzt so, dass wenn ich an einem Hang, wenn ich den schräg fahre, haben viele die Angewohnheit, so als Sicherheitsbedürfnis, sich zum Hang hinlegen zu wollen, weil sie dann das Gefühl haben, das ist sicher. Aber was passiert ist, dass die entscheidenden Teile des Schießkanten, nämlich den Kontakt verlieren und kennen einige von euch, fährt mit Kurve putsch und dann rutschen einem die Ski weg. Und dieses Gefühl erstmal ja, zu bekommen, dass es Sinn macht, seinen Oberkörper mehr ins Tal zu neigen, was erstmal so keiner wirklich machen würde, ja, das braucht dann schon ein bisschen Zeit. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Bereich beim Skifahren, nämlich unseren Brustkorb, die Rippen. Ja, ich meine, es gibt ja welche, die sagen, das ist der Verdienst vom Feldenkreis gewesen, dass überhaupt so eine Bewusstheit, ein Bewusstsein für die Funktion von den Rippen. Oder? Kommt nochmal einen Moment bitte zum Stehen. Und die Füße so in dem Abstand, den ihr gefunden habt vorhin. Und könnt ihr, wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Kurve fahrt, ich sage es jetzt einfach, ihr bringt so eure Skier, die imaginären Skifüße, ein bisschen auf die Kante. Einmal geht es ein bisschen auf die Außenkante und dann beim anderen Fuß auf die Innenkante. Ja. Und stopp mal einen Moment, jetzt macht mal innerlich euren Brustkorb starr. Deutscher, richtig preußischer Brustkasten. Genau. Und jetzt versucht mal bitte eure Skier, eure Füße auf die Kanten zu bringen. Ihr werdet merken, ist total schwer. Und beobachtet mal, wenn ihr einen Brustkasten habt, wohin tendiert euer Oberkörper zu gehen? Ja, also zu der Seite, auf die Kante, wo er geht. Also das ist so diese Tendenz, quasi mit dem ganzen Körper. Jetzt habt ihr alle einen schönen, weichen, das kennt, Feldenkreis, Brustkorb, flexibel bis in alle Teile. Ja, und beobachtet mal, wenn ihr jetzt auf die Kante geht, wo hat der Oberkörper, der Brustkorb, die Tendenz hinzugehen? Ja? Und wenn, ihr kennt das ja auch aus der Ausbildung, ist klar, der Körper versucht, das gleiche, der versucht, seine Schwerkraft genau über die Mitte zu halten, damit er nicht umfällt. Das heißt, wenn ich also beim Skifahren ja, auf die Kante gehe, in die Richtung, die zum, wenn da der Berg ist zur Seite, dann muss der Oberkörper eine Ausgleichbewegung machen. Die kann er aber nur machen, wenn der Brustkorb weich und geschmeidig ist. Ja? Jetzt macht mal so ein bisschen die Bewegung, guckt mal, wie eure Knie, eure Ski in die eine, in die andere Richtung gehen können. Okay, ich will das nochmal kurz, das fand ich ganz interessant, was Frank gemacht hat, kurz diese Übung aufgreifen, die ihr alle kennt, mit den Händen vorne. Und jetzt macht bitte mal nur nach einer Seite. Ihr wählt, zu welcher Seite ihr meint. Von der Mitte zu einer Seite. Das ist ein paar Mal Arme, Kopf, alles zusammen. Ganz leicht, angenehm, so weit, wie es geht. Und dann behaltet die Bewegung der Arme bei, lasst aber euren Kopf bitte ganz entspannt in der Mitte. Also, dass nur eure Arme sich ein bisschen in die eine Richtung bewegen. Und der Kopf bleibt in der Mitte und jetzt lasst nur mal die Augen der Bewegung eurer Hand folgen. Macht es mit geschlossenen Augen, dann sieht euch keiner. Wieder runter und das probier nochmal unten aus, ob sich etwas verändert hat, wie du sozusagen deine Ski, deine Füße auf der einen oder auf der anderen Seite auf die Kante bringen kannst. Gibt es da einen Unterschied? Ja, und wenn es einen gibt, zu welcher Seite ist es für dich leichter? Und dann mach die gleiche Übung nochmal zur anderen Seite. Da kann man ja überprüfen, ob das, was man gespürt hat, eine Einbildung ist. Ja, und also ihr kennt ja diese ETM ja auch im Liegen. Ja, und das Interessante ist, wenn wir das so beim Einführen am Anfang mit den Leuten machen, und ich bin da ganz fies, wir machen das nur nach einer Seite und dann müssen die mal so einen Hang runterfahren. Ja, und das ist ja, ihr könnt jetzt nochmal ausprobieren, ob dieser Unterschied, der vorher da war, sich begonnen hat, wieder ein bisschen auszugleichen. Und das Interessante ist so, könnt ihr euch wieder setzen, ja, dass die dann merken, hoppla, dass das, was ich hier oben mit meinem Brustkorb, Rippen, Augen, also diese ganze Verbindung mache, hat eine Auswirkung drum, dass wir merken, also ich kann um eine Kurve viel leichter fahren. Viele von euch kennen das ja, man hat so seine Schokoladenseite und die Vanilleseite. Ja, also zu der einen geht es ganz gut und Sie merken plötzlich, ja, kann es anders werden, also dass das, was ich hier oben mache, einen Einfluss darauf hat, was dann unten mit den Skiern passiert. Dann ein weiterer Punkt war ja, wir sprechen so von der Dreifaltigkeit, manchmal auch die heilige Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit heißt, dass ich nur dann einfach leicht Skifahren kann, wenn alle drei Gelenke, die Sprung, die Knie und die Hüftgelenke an der Bewegung beteiligt sind. Das ist so beim alpinen Skifahren, ist es so, haben wir ja diese schönen, weichen, leichten Schuhe an. Also das heißt, die sind relativ fest, was dazu führt, dass ganz viele denken, die Sprunggelenke, die können sich nicht bewegen. Ganz großes Irrtum. Ja? Und in dem Moment, wo die merken, aha, in dem Skischuh, in dem Ganzen, also der Schaft, der ist ja auch beweglich, aha, da passiert unten was in den Sprunggelenken. Wenn sie ein Gefühl dafür bekommen, hey, was muss ich machen, ja, mit meinen Hüftgelenken, dann beginnt das Ganze einfacher und leichter zu werden. Ja. Es ist so, dass, hatte ich ja vorhin angesprochen, dieser Angstfaktor, der beim Skifahren ist, der führt dazu bei vielen, dass sie sich, ich kann euch nicht sagen, warum, aber es ist so, die lehnen sich nach hinten. Ja? Kennst du? Ja, wenn ich will. Ja, lehnen sich nach hinten, weil sie denken, ich ja, ja. Möglicherweise. Nur das Fatale an der ganzen Geschichte ist das, dass diese Bewegung die Information für den Ski ist, ja, wie es mein Freund sagt, der Chef will schneller fahren. Also dass in diesem nach hinten lehnen, was ja eigentlich von der Intention verhindern soll, dass ich da Angst kriege, bewirkt genau das Gegenteil. Ja? Und so geht es also darum, dass die Teilnehmer nach und nach wirklich eine Kontrolle bekommen, also dass sie dann spüren und merken, aha, das muss ich machen, auch wenn es sich für sie erstmal sehr komisch anfühlt. Ja? Dass sie das Gefühl haben, ja, wenn ich mich ein bisschen nach vorne lehne, ganz leicht, ja, falle ich nach vorne über. Das verhindern ja die Schuhe. Man, drum kann man das machen. Das ist ja, finde ich, das Interessante, wenn Alpinskifahrer dann zum Langlauf kommen. Es ist ja so, die Alpinskifahrer meistens gegenüber den Langläufern, ja, die sind ein bisschen höher. Und wir haben einen gehabt, der viele Jahre mit uns Alpin gefahren ist und der wollte seinen Langlauf machen. Der wollte nach dem ersten Tag die Segel nehmen und seine Langlaufskier ja zu Brennholz verarbeiten. Weil er so frustriert war, da ist unten nämlich nicht mehr diese feste Verbindung und den hat fast laufend nach vorne auf die, fast immer auf die Nase geschmissen. Also man kann gewisse Sachen mit den alpinen Bindungen, mit den Schuhen machen, die man jetzt im Langlauf nicht machen kann. Ja, aber beim Langlauf zum Beispiel, das wäre die, wenn man euch Langlauf machen, eine interessante Geschichte, dass man mit diesem 5-Mark-Stück zu probieren, weil beim Langlauf, ja, also gerade wenn es ein bisschen bergab geht, diejenigen von euch, die Langlauf machen, dann muss man wirklich sicher, stabil, ja, auf seinen Füßen stehen, weil das ist eine sehr wackelige Verbindung unten. Und so bauen wir sozusagen Stück für Stück die verschiedenen Sachen zusammen. Dazu kommt dann auch Stockeinsatz, ja, was eine Rhythmushilfe ist, aber auch gleichzeitig ein Impuls, dann um die Kurve zu gehen. Wir machen dann, was jetzt in dem Film nicht kommt, wir nennen das Nebelprogramm. Man kann mit geschlossenen Augen ganz gut Skifahren. Der Punkt ist der, unsere Augen sind ein ganz wichtiges Sinnesorgan. Wenn es jetzt total neblig ist, einige von euch kennen vielleicht die Situation, muss jetzt nicht unbedingt beim Skifahren sein, aber wenn es neblig ist, dann sieht man nicht viel. Dann nutzen einem die Augen, gerade jetzt beim Skifahren, nicht sehr viel. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, das war noch in der Zeit an der Uni, waren die ganzen Skilehrer im Stubaital und Professor Kugler, der war in Bochum an der Uni, der hat da sehr interessante Sachen entwickelt. Und da war, von daher habe ich das und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass man bei dem dichtesten Nebel, man muss das ganz langsam aufbauen, bei dichtestem Nebel genauso gut fahren kann, wie wenn die Sonne scheint. Weil andere Teile des Körpers beginnen, die Funktion zu übernehmen. Das finde ich eine sehr interessante Geschichte. Eine Übung war zum Beispiel beim Skifahren die Griffe der Stöcke festzuhalten, zu pressen und den Stockeinsatz sehr intensiv machen. Was passiert? Die haben das so erklärt. Was passiert ist, dass der Körper dann in einer Vorspannung ist, die es ihm ermöglicht, sofort, auch wenn man nichts sieht, auf Unebenheiten, auf Hügel oder Wellen reagieren zu können. Und vom Peter Brändli, ein Schweizer Felsenkreiskollege, der auch Orthopäde ist, weiß ich, also dass die Wissenschaftler nennen es das Gamma-Nervensystem, was also so über Faszien, Muskelspinden läuft und was direkt nur über das Rückenmark läuft. Also da ist gar nicht sozusagen die Information, die erst bis zum Gehirn geht und das Gehirn sagt, ah, hoppla, Hügel, Gefahr, musst du das machen, sondern das wird also direkt umgeschaltet und ist anscheinend so, ja, dass wenn der Körper in eine Vorspannung, und das ist nicht Anspannung, ja, sondern das ist eine Vorsprung, dann in der Lage ist, wirklich bei ganz dichtem Nebel auch schnell und sicher zu fahren. Ich weiß, manche, die auch sehr starke Brillengläser, also von Augenschwäche, denen wird dann übel. Ja, also da gibt es zwei, die Orientierung im Raum fehlt. Also ich kann euch eine witzige Geschichte erzählen. Ich war da mal mit einer Schulklasse, auch total dichter Nebel. Ich hatte dann frei und habe gesagt, ja, jetzt gebe ich ordentlich Gas, runter in die Hocke und Schuss. Und wusste irgendwann, es ist erstmal so ein flaches Stück und dann geht es wieder runter. Und ich habe mich nur gewundert, das dauert lang. Und dann sah ich in der Entfernung jemanden vorbeifahren und in dem Moment habe ich realisiert, ich stand auf der Piste im dichten Nebel, hatte aber das Gefühl, ich bin noch am Fahren. Und erst anhand dessen, dass ich so in Entfernung so ein Orientierungsmodell, jemand, der dann vorbeigefahren ist, konnte ich dann wahrnehmen, hey, ich stehe auf der Piste. Ja, ich hätte lang stehen können und wahrscheinlich werde ich heute immer noch stehen. Also von daher weiß ich, dass es nicht so einfach ist. Aber es ist interessant für die Teilnehmer, dann, wenn sie dann sozusagen mal dieses Programm machen, ja, also wenn sie sich mal nicht auf ihre Augen verlassen, sondern auf die kinästhetische Wahrnehmung, spüren, wie der Körper im Raum. Das Interessante ist, wir machen dann Übungen mit geschlossenen Augen, müssen sie einen Bogen fahren und anhalten und erst, wenn sie stehen, die Augen aufmachen. Und am Anfang fallen die alle nach innen um. Das ist nicht schlimm, ja, also weil es langsam ist und die lachen und sagen, das gibt's doch gar nicht. Ja, die probieren das, fallen um, weil ihre Gewohnheit ist, was ich vorhin erklärt habe, sich zum Hang hinzuneigen, weil sie das Gefühl haben, das ist sicherer. Und das Interessante ist dann, wenn das Wetter wieder schön ist, fahren die wirklich also wesentlich besser. Und so bauen wir verschiedene Sachen zusammen, die dann meistens am Ende dann wirklich so zusammenkommen und den Teilnehmern dann ermöglichen, wirklich ja auch entspannt Ski zu fahren. Also für uns ist einfach der Erholungszeit. Ich meine, die Leute, die nehmen sich eine Woche frei, die müssen den Kurs bezahlen, die müssen den Skipass bezahlen, die müssen das Hotel bezahlen. Also das ist ja auch eine Summe Geld, was sie in die Hand nehmen. Und das Irre und Erstaunliche ist, also bislang ausnahmslos, dass sie sagen, dass sie sich in dieser einen Woche noch nie so erholt hätten, ja, wie woanders. Ja, also das einfach durch, was Frank ja auch schon vorhin angedeutet hat, dass durch diese Verbindung ja, mit der Feldenkreismethode, da passiert noch mehr. Also das ist nicht nur, dass sie besser Skifahren können, sondern überhaupt so der ganze Mensch als solches, der wird irgendwo anders. Ich habe mal diesen Satz geprägt, zeig mir, wie du deine Skier fährst, wie du deine Skier trägst und ich sag dir, wie du fährst. Also für mich ist es phänomenal zu sehen, dass auch im Skifahren Muster, Verhaltensmuster, Bewegungsmuster genau sind, was die Menschen im Alltag machen. Also warum sollen Menschen beim Skifahren anders machen, als sie im Alltag machen? Aber durch diese etwas andere Situation beim Skifahren gibt es den Menschen aber eine Möglichkeit, auch nochmal ein bisschen zu reflektieren und zu sehen, ob das, was sie auf der Piste machen, nicht vielleicht auch im Alltag machen. Und so vielleicht so als abschließendes Beispiel, wir haben eine Teilnehmerin, die ist jetzt 3-4 Mal mit dabei gewesen und sie ist verkrukenhausert, nenne ich es jetzt mal so. Also die hat es wirklich gelernt, kommt aus München, ganz eng zu fahren und das ist für sie total schwierig gewesen. Und beim letzten Kurs im März war ich, und dann habe ich gesagt, hier, probier das nochmal. Und dann ist sie gefahren und so in dem Abstand und dann habe ich sie gefragt, wie hat sich das angefühlt? Und dann sagte sie, falsch. Und dann habe ich gesagt, Michaela, kann es sein, dass es vielleicht ungewohnt ist, aber nicht falsch? Und hat richtig gemerkt, wie bei ihr das getickert hat. Und sie macht so Eventorganisationen. Die hat mir dann kurz Zeit später, die ist nochmal irgendwie Zugspitzplateau Skifahren gewesen und hat mir ein Mail geschrieben und sagt, Roland, ich glaube, ich habe jetzt den Herrn Kruckenhauser für immer verabschiedet und hat gesagt, diese Frage mit falsch oder ungewohnt, sagt, das ist für sie von so Bedeutung gewesen, so wichtig gewesen, dass sie sagt, dass sie das jetzt so in ihre Arbeit mit dem Event einbaut. Ja, weil das Verrückte ist, kennt ihr ja alle, wir stecken so in unseren Gewohnheiten drin, dass sobald wir etwas mal anders ausprobieren, das ist falsch. Ja, also es fühlt sich nicht richtig an. Genau, ich glaube, es war nicht falsch, sondern es sagt, das fühlt sich nicht richtig an. Ja, aber wie dann mit der Zeit, und das finde ich ja das Fantastische eigentlich mit der Feldengeist, mit unserem Hirn, ja, dass etwas, was sich dann leichter, einfacher anfühlt, wird übernehmen. Und da kann man selbst bei so einer Sport aus durchaus dann seine Freude haben. Und wir hatten auch Leute, die haben ihre Knieprobleme darüber in den Griff bekommen. Ja, also was man sonst nicht meint, dass jemand, der Probleme mit den Knien hat, denkt man ja, beim Skifahren wird es schlechter werden. Aber durch die Art und Weise, wie sie dann gefahren sind, konnten sie das auf ihr Gehen übertragen. Und von daher kann das in vielen Bereichen helfen. Ja. Ich hoffe, ich habe ein bisschen so einen Überblick gegeben. Wenn jetzt von eurer Seite noch Fragen sind, könnt ihr sie gerne stellen.
Vielleicht Nachfragen noch zum Wandern?
Zum Wandern mache ich auch. Also wer ein bisschen Lust hat, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, in diese Feldenkreiszeit gehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist. Habe ich in, das kann Frank euch sagen, der hat es da. Ein bisschen was über das Wandern geschrieben. Ein bisschen auf Langlauf bezogen hat der Frank schon gesagt. Auch da geht es im Grunde genommen darum, dass die Aufmerksamkeit genauso auf den Füßen ist. Ja, das ist also für mich ein Schwerpunkt. Aber auch das Tempo. Viele, die meinen, sie müssen losrennen oder machen zu große, für ihre Verhältnisse zu große Schritte, weil sie vielleicht mit ihrem Ehemann, wenn es eine Frau ist, der dann an der Stelle geht, versuchen mitzuhalten, oder weil man als Kind, wenn man mit seinen Eltern wandern musste, ja, als Kind ist es ja meistens, man musste wandern, ja, dass man da irgendwie mitlatschen musste, dann zum Beispiel beim Berg hochgehen ist so, dass viele gar nicht die Fußsohle, also da sind wir wieder bei dem 5-Mark-Stück, also die Fußsohle, sondern kann man beim Treppensteigen, könnt ihr auch selber mal beobachten, wenn ihr Treppen geht, viele, ja, die setzen nur den Vorderfuß auf, was eine enorme Muskelanstrengung, Belastung ist, also da ist es auch die Idee, dann sozusagen beim Gehen, dass dieser Impuls durch das Skelett nach oben geht. Also bei mir in meiner Arbeit habe ich immer auch so das Skelett als ein Kraftübertragungsmoment also immer im Blickfeld. Ja, oder Möglichkeiten, kurz meint, oder zum Beispiel beim Bergabgehen, ja, kennt ja, wenn Läufer, wenn ihr wandert und ihr habt eine längere Strecke bergabgehen, dass einem dann die Knie wehtun, wo es so unter der Kniescheibe ist. Das hat damit zu tun, dass die meisten bergab immer permanent ihre Quadrizeps, das ist ja der Muskel, wo die Patella, die Kniescheibe eingelagert ist, die ja eigentlich ein Hebelverstärker ist. Ich nenne das einfach das Mountzellen, weil das Augsburger Puppenkiste, Kater Mikesch, es ist Mountzelle. Und wenn die beim Bergab nur für einen Moment mal ihr Bein schlenkern, bedeutet das, dass für einen kurzen Moment die ganze Muskulatur entspannt ist und interessanterweise der Fuß auch genau richtig aufsetzt, statt immer bergab zu gehen mit dem Gefühl, ich muss immer bremsen. Also da gibt so auch da einfach kleine Übungen, die man machen kann, die einem aber das Leben, das Wandern um einiges leichter machen können.
Also ich habe gemerkt, wenn ich bergauf gehe, dass so ganz kleine Rotation vom Becken wichtig ist. Dass ich also nicht so direkt hoch muss, eine kleine Drehung mit
Also muss ich eigentlich sagen, da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Das ist etwas, was ich von Gabi Jaron, die ja, ich war ja in der ersten Münchner Ausbildung, Gabi Jaron ist ja so mit die am längsten mit dabei war. Und ihr könnt ja, kommt mal gerade zum Stehen, könnt ihr ja gerade nochmal probieren. Mit sich selber kann man es machen. Gabi hatte da keine Hemmung, auch bei anderen das zu machen. Wenn ihr die Perlenkette. Knopf. Uiuiui. Okay. Ihr wisst hoffentlich, wo eure beiden Sitzknochen sind. Und was ich teilweise mache, ist, legt nur eine Hand so zwischen den Sitzknochen. Diejenigen von euch, die Kinder hatten, Babys so, Babys da, dann nimmt man so die Hand unter die Sitzknochen und hält die und da fühlen die sich ganz wohl. Also wenn du die Hand, ja, so in die Mitte von deiner Pofalte legst, dass du so rechts und links ein bisschen die Sitzknochen spüren kannst. Und ihr könnt ja mal ein paar Schritte machen. Und was Gali gezeigt hat, ist, dass wenn du den Schritt machst, dann hebst du mit der Hand ganz leicht ein bisschen das Becken. Also ich habe das gesehen in der FI, die sie jemandem gegeben hat, eine Einzelstunde, und dann hat sie die Hand unter dem Poppes, und wenn der gegangen ist, hat sie den dann sozusagen beim Gehen geschubst. Okay, und dann nimm die Hand mal wieder weg und geh mal ohne die Hand weiter, spür mal, wie es sich in deinen Oberschenkeln, in Beinen anfühlt, und dann nimm die Hand nochmal so diese Idee, diesen Impuls, wenn du einen Schritt machst, dass der nach oben geht. Ja, weil viele beim Berg hochgehen, jetzt um mal die Frage vom Frank zu kommen, die haben die Idee, sie müssen sich mit ihren Oberschenkeln, mit ihren Muskeln abdrücken. Aber in dem Moment, wo die Idee den Impuls bekommen, hey, ja, wenn ich also, ihr könnt es ja irgendwann mal auf einer Treppe ausprobieren, das ist ja auch habe ich ja in diesem Artikel aufgeschrieben. Also man kann das wunderbar auf einer Treppe auch ausprobieren, den Fuß aufsetzen. Es wird allerdings nur dann leichter funktionieren, wenn die ganze Fußsohle aufsetzt. Ja, also was man jetzt beim Wandern ja nicht immer, ist ja keine Treppe, die genormt ist, da ist schon mal notwendig, auch mal den Fuß anders aufzusetzen. Aber das ist so die Idee, mit der ich arbeite, dass dieser Impuls durch das Skelett nach oben geht. Aha, Heft 5, die Feldenkreiszeit. Heft 5, das war Thema Gehen, und da habe ich ein bisschen was zum Wandern auch geschrieben. Ja, du hattest noch eine
Ja, das war ganz, also ich dachte mit richtig und falsch. Ich erinnere mich, in der 10. Klasse wollte ich 100 Meter laufen. Und dann bin ich gelaufen und habe gedacht, boah, das ist doch anstrengend. Dann habe ich den Sportlehrer gesagt, wie geht es mit dem Atmen? Ich habe immer gedacht, man muss bei jedem Schritt einmal atmen. Mhm. Wie beim Gehen so. Einmal, drei, ja. Nee, Jan, das muss man gar nicht. Ach so, muss man nicht. Man kann auch mal 100 Meter ohne atmen. Ja. Ich habe wirklich diese Idee gehabt, ich muss bei jedem Schritt einmal atmen. Das hat mir ein Dogma, was ich dann über Bord werfen konnte.
Ja. Also zum Beispiel beim Wandern arbeite ich mit, dass die Teilnehmer dann wirklich mal ausprobieren. Ja, also wie viele Schritte fühlt sich für sie gut an bei einem Atmen ein- und ausatmen. Ja, also da die Möglichkeit, also die Leute kriegen Anregungen und das probieren sie dann selber. Und wichtig, ich sage immer, ich habe ein Buch in die Hand bekommen, steht drauf, Atmen verlängert das Leben. Also dass es auf alle Fälle sinnvoll ist, zu atmen, ja, und das dann ausprobieren. Und es ist zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte. Zum Beispiel, also ich weiß vom Wandern her, dass man sein Tempo so wählen sollte, dass du ganz entspannt durch die Nase ein- und ausatmen kannst. Ich hatte einen Teilnehmer, der war so ein bisschen kräftiger, Und er hatte dann so ein Pulsfrequenzmesser vom Arzt, der ihm gesagt hat, ja, also lauf mal einfach ein bisschen mehr durch die Stadt und achte drauf, dass dein Puls so zwischen 120 und 130 ist. Das wäre so ein ganz optimaler Bereich, wo also dann die ganze Verbrennung und Verstoffwechselung, alles also gut funktioniert. Und er war mit Wandern. Und dann habe ich die Aufgabe gesagt, ihr geht alle in einem Tempo, so dass ihr ganz entspannt durch die Nase ein- und ausatmen könnt. Und habe ihn gebeten, dann zu gucken, wie sein Puls war. Und er war, wie es sein sollte, zwischen 120 und 130, irgendwas in dem Dreh rum. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt geht bitte alle schneller, eine ganze Weile, dass ihr außer Atem kommt. Und dann habe ich ihn wieder gebeten, auf sein Gerät zu gucken, und da war sein Puls irgendwas bei 180 oder 190. Und dann habe ich gesagt, siehste, ich brauche so ein Gerät nicht, weil ich weiß, wenn ich ganz entspannt durch die Nase ein- und ausatme, ist meine Pulsfrequenz und damit halt auch mein Atmen in einem guten Bereich, weil es geht ja um die Sauerstoffschuld. Also wenn ich mich bewege, das ist beim Skifahren, Alpin, beim Langlauf, Frank hat es genauso. Ja, wenn ich also da ohne Teufel und gehe, über meine Grenzen entsteht eine Sauerstoffschuld. Ich sehe ganz viele, die heizen dann irgendeine Piste runter und nach 500 Meter stehen sie. Ja, oben hängt Wasser und wir können an denen ganz entspannt vorbeifahren. Ja, ich habe alte Weiblein in den Alpen gesehen, ja, die mit Heu beladen, die sind ihr Tempo gegangen und die jungen Kerle irgendwie nach einer Stunde hingen sie da. Ah, und sie ist einfach lächelnd an denen weitergezogen. Ja, also das sind im Grunde genommen sehr kleine Sachen, aber das hat wiederum ganz viel mit zu tun, was Herr Frank auch angesprochen hatte. Habe ich den Ehrgeiz, der Schnellste zu sein oder ganz weit und ganz hoch? Und das sind Sachen, die einfach wegfallen. Und vielleicht ein Punkt noch, was wichtig ist. Ich denke, warum das auch dieser Erholungseffekt, also bei den Skikursen ist, wir sind ja zu zweit. Und es gibt ja in so einer Gruppe immer welche, die besser fahren können oder auch mal schneller fahren wollen und können und andere langsam. Und dadurch, dass wir das aufteilen, ja, die Leute ordnen sich selber zu, können die mit einer Gruppe, mit anderen zusammenfahren, voneinander lernen, aber in dem Bereich, in dem sie sich wohlfühlen. Ja, und das ist der große Vorteil. Es können auch Paare können fahren, wo ja sehr oft der Mann dann der Schnellere ist und die Frau kennt es nur, ja, sie kommt hinterher, kaum ist er angekommen, fährt der Mann schon los. Ja, das ist das Also-Spiel. Wir hatten mal so ein Ehepaar dabei, ja, die hat dann erzählt, ja, also sie kam dann hechelnd an und er sagte also und ist gleich wieder losgefahren. Und wir haben damals dann mal einen kurzen, längeren Kurs gemacht, haben wir 5 Tage, 1 Tag Pause und nochmal 5 Tage. Und es hat geschneit gehabt, der Gerd und ich wollten Tiefschnee fahren. Und er wollte unbedingt mit. Wir wollten eigentlich unsere Ruhe haben und mal 1 Tag für uns sein. Aber er ließ sich irgendwann an und hat gesagt, okay, wir nehmen mit und wir machen mit ihm das Also-Spiel. Seine Frau hat uns am Abend erzählt, so fertig habe ich den noch nie ins Bett kriechen sehen. Hat sich, also wir hatten es auch ehrlich gesagt genossen, weil der ist uns diesbezüglich schon auch ein bisschen auf den Senkel gegangen, ja, also so mit seinem Ehrgeiz, also wir haben es einfach umgedreht, ja, der kam dann kein an und einer von uns sagte also und sind dann weitergefahren. Ja, ja, also ich denke, auch das ist Feldenkreis. Feldenkreisarbeit, ja. Gibt es von eurer Seite noch irgendwelche, ja? Also das ist mal mit dem Stock ziemlich gut. gut festhalten, das bezieht sich jetzt nur auf die Situation, wenn ich im dichten Nebel unterwegs bin. Wir arbeiten schon mit Stockansätzen. Ich arbeite gerne sozusagen so mit dieser Bandbreite. Also ich sage immer, ganz viele Alpin-Skifahrer, die haben die Stöcke in der Hand wie ein Handtäschchen, was brennt. Also die haben den gar nicht, die nutzen das Potenzial und die Möglichkeit eines Stockes gar nicht. Ja? Und dann sage ich, okay, macht mal den Stock ganz locker. Ja, ihr habt den Stock ganz locker und fahrt mal und spürt mal und fühlt, wie es sich anfühlt. Dann das Gegenteil, mal richtig fest, Zitrone pressen. Dann wird man merken, das wird man nicht lang machen. Beobachtet es und dann soll jeder zwischen dieser Bandbreite von völlig locker, nichts, bis zu ganz fest für sich rausfinden, wo fühlt er sich am wohlsten damit. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du jetzt beim Skifahren den Stock hältst oder ob du Schwertkampf irgendwie den Stock oder das Schwert führst. Also ich weiß von einem Freund, der ein japanischer Schwertkämpfer ist und der sagte mir, der entscheidende Finger beim Schwertkampf ist der Herzfinger. Ja, aber Skifahren ist jetzt kein Schwertkampf. Aber das ist etwas, das muss jeder so für sich ausprobieren. Ja? Manche fühlen sich, also ich würde da nicht so generelle Sachen ableiten, weil welche fühlen sich wohler, wenn sie es nicht ganz so fest haben und es funktioniert gut. Es geht ja darum, so eine Kontrolle über die Bewegung zu bekommen. Ja, und ich weiß einfach aus 30 Jahren Erfahrung, ja, dass in dem Moment, wo ich die Griffe von den Stöcken einfach fester mache, fahren die Leute sicherer, ja, stabiler und kontrollierter. Das, aber ich bin kein Schwertkämpfer.
Also ich habe das von mir aus festgestellt, als ich bei jedem gefahren bin, dass ich da viel besser und leichter fahren konnte. Das fand ich auch erstaunlich.
Ja, ja.
Ich konnte nur auf Nutzweite fahren.
Ja, ja. Ja. Ja, es geht, weil andere Bereiche, ja, also die Lage, Nackenmuskulatur, die Lage des Kopfes im Raum ans Hirn signalisiert, überhaupt mein Ganzkörperempfinden. Klar, natürlich Vestibularsystem, Gleichgewichtsorgan, ja. Wir verlassen uns viel zu sehr, also beim Skifahren verlassen wir uns viel zu sehr auf die Augen, die meisten, ja. Also ist ja auch schon mal angesprochen. Also ist zum Beispiel ein ganz interessantes Phänomen. Wir nennen das Tunnelblick. Dass wenn Menschen beim Skifahren schneller fahren, als sie es wirklich sicher und gut kontrollieren können, machen die Augen so. Die kriegen einen Tunnelblick, so nennen wir das. Das heißt, sie sind gar nicht mehr in der Lage wahrzunehmen, was rennt. Weil ich bin ja nicht alleine auf der Piste, sondern im schlimmsten Fall sind dann noch Hunderte um mich herum, die alle vergnügt oder weniger vergnügt, die meisten ziemlich verbissen. Das ist interessant, ja, wenn man im Skifahren schaut, wie wenig wirklich lachende Gesichter haben. Viele ja, sind da sehr angespannt und dadurch verhindert es auch. Aber das ist ein Ausdruck davon, hey, ja, also das passiert automatisch, machen Autoübungen, ja, die merken dann richtig, wie das Sichtfeld zugeht. Und wenn die dann vom Tempo her wieder in den Bereich ist, wo sie sich sicher fühlen, wo sie merken, ich habe die Kontrolle über die Bretter, dann ist der Kopf frei, dann haben sie Möglichkeit, auch mal kurz rechts und links zu schauen, ist da jemand, wenn ich auf die andere Seite von der Piste fahre.
Ja.
Ja, 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 gut.
Mhm. Ich komme aus dem Kontext Infotank und da gibt es manchmal Übungen, so nur durch den Raum geht, so 20 Leute, ganz normal, mit Geschwindigkeit, so jeder wie sie wohlfühlt, dann sagt die Leiterin, zoom in. Und dann guckt man nur einen Punkt an, eine Position, nur eine. Und geht dann mal weiter. Und dann sagt ich, zoom out, und dann guckt man gar nicht mehr an der Seite, nur wo jeder so steht und macht nichts Besonderes an. Total unterschiedliche Effekte. Einmal guckt man genau diese eine Masterklasse an. Und andermal weiß man, wo jeder ungefähr steht, aber man weiß nicht, ist die individuelle Person. Und allein diese beiden Aufforderungen bringen total viel Erfahrung. Und das ist eben das Ding, Nebel, Zoom in, nur noch die Feld. Oder Zoom out, man weiß, wo die anderen auf der Piste auch noch sind.
gut ist, dann auch im Nebel Zoom Out zu haben. Ja. Das letzte Wort zum Samstag, was ja ganz spannend ist, habe ich am Anfang erzählt, so die verschiedenen Stile, was immer als das richtige Skifahren propagiert wurde. Das ist ja immer so das Erstaunliche. Meine Frau hat gestern zufällig im Internet einen Artikel, und der heißt: Carving war gestern, das Skifahren soll wieder einfacher werden. Und ihr habt das gelesen, ist irgendwie da in dieser Social News von web.de ist erschienen. Also die Skier werden auch wieder länger. Also es ist schon interessant zu beobachten, wie also so die ganze Skiindustrie natürlich auch durch, das kommt ja aus dem Hochleistungssport mit den Carving-Ski, viele quälen sich irre Verletzungen, weil sie es nicht hinkriegt haben. Ich selber habe 2 Jahre gebraucht, um von quasi das Fahren mit den langen alten Skiern dann wirklich auf das Carven zu kommen. Jetzt ist Carven out, weil das jetzt für viele wieder zu schwer ist. Jetzt propagieren sie, haben sie irgendwie genannt Stil 2017, weil sie noch keinen Namen gefunden haben. Also und von daher habe ich mir gedacht, hey Leute, bei uns seid ihr an der richtigen Adresse, weil da geht es nicht darum, irgendeinen bestimmten Stil zu fahren, sondern einfach nach seinen eigenen Möglichkeiten. Ja, dann vielen Dank. Ich habe da hinten auch ein paar Prospekte jetzt vom kommenden Winter. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr euch gerne ein paar mitnehmen. Und wie gesagt, da steht es auch nochmal drinnen, YouTube, Ski Aware, wenn ihr euch das Filmchen nochmal in Ruhe mal anschauen wollt. Gerne. Okay. Ach, ja, ich glaube, das... Ach ja, das war nochmal kurz eine Frage. Also vielleicht nochmal ganz kurz, weil einigen knurrt schon der Markt. Das sind Skisimulatoren, Skimos haben wir es genannt. Also wir haben die mal vor vielen Jahren gebaut. Können ja welche, die Interesse haben, einfach sicher mal draufstellen. Also die Idee ist, da kann man im Grunde genommen, wir machen es also immer in Partnerübung, ja, also dass man Vorsicht auf die Dinger, man muss eine Matte drunter machen bei, auf dem Holzboden. Ja, also da gibt es dann die Möglichkeit, ja, ein bisschen diese ganzen Bewegungen, die beim Skifahren wichtig sind, aber da ist nicht mehr der Boden, sondern das ist dann schon ein bisschen ein wackeliger. Ohne Grund machen wir verschiedene Sachen und wir machen also immer Partnerübungen. Können ja, wenn welche es gerne mal ausprobieren wollen, so am besten zu zweit. Einer stellt sich drauf, der andere kann die Hand halten oder hinten am Becken. Es gibt dann die Möglichkeit, ja, dadurch, dass Hände dann zum Beispiel am Becken oder an den Rippen sind, dem anderen... Ja, man muss dann, weil die ein bisschen rutschig sind, sie immer parallel stellen, ja, weil ihr wisst ja, wenn man so schief fährt, kommt man nicht weit. Dann gräbt irgendwann schnell die Nase eine tiefe Furche in den Schnee. Ja, deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. Ja, dann können wir so ein bisschen auf die Kante gehen und ja. Also wer Lust hat, kann es gerne mal ausprobieren. Wisst ihr, es gibt dann zu sowas immer viel. Dann probiert's ruhig. Ja, oder lang, oder von vorne mal, das ist ein bisschen Gefühl. Und wir machen halt dann verschiedene Übungen drauf. Ja, und ist dadurch, dass dann, so kennt ihr ja so von FIs auch in der Ausbildung, wenn die Hände da sind, gibt der Person dann eine Möglichkeit, nochmal anders wahrzunehmen. Wie bewegen sich die Hüften ist gleich oder die Rippen oder Schultern, also dass wir so die ganze Beziehung auch nochmal klar machen. Und das Tolle ist, wer dann da zu ehrgeizig ist, zu wild ist, dann rutschen die Dinger unten weg, also so. Ja, oder kann dann ausprobieren, wie es ist mit steifen Knien. Manche meinen ja, wenn sie die Knie steif. Ja, ja, also. Ja, da kann man also nochmal die Dreifaltigkeit ausprobieren, genau, und die verschiedenen. Kannst mich ja entwechseln. Dankeschön.